SWR aktuell, global.
Willkommen zum Umweltmagazin Global. Mein Name ist Alice Thiel Sonnen und das sind einige der Themen in der nächsten halben Stunde. Extremwetter in Realität und Theorie. Der Weltklimarat schreibt an seinem neuesten Sachstandsbericht. Chemikalien, das nächste globale Problem. Wissenschaftler fordern einen Weltchemikalienrat. Windkraft, immer noch zu wenig Power. Die aktuellen Ausbauzahlen reichen nicht für die neuen Klimaziele. Die Bilder hören nicht auf. Reißende Bäche und Flüsse an der Ahr und in der Eifel, Hochwasser in Belgien, Überschwemmungen in China. Es ist jetzt schon sichtbar, wovor ein internationales Forscherteam in einer aktuellen Studie warnt. Weltweit wird die Zahl der Extremwetterereignisse infolge des Klimawandels steigen. Diese Entwicklung hat auch der Weltklimarat IPCC im Fokus, der derzeit tagt. Vertreter von fast 200 Ländern geben Teil 1 des 6. Sachstandsberichts den letzten Schliff. Für die nüchtern zusammengefassten wissenschaftlichen Fakten gab es diesmal erschreckendes Anschauungsmaterial. Das hört man auch in vielen Reden.
It is clear that extreme weather is the new normal. From Germany to China to Canada.
Für mich ist das völlig klar. Extremwetterlagen sind das neue Normal, von Deutschland über China bis hin zu Kanada und den USA. Waldbrände, Sturmfluten, extreme Hitzewellen, das alles sind Elemente einer ständig wachsenden, tragischen Liste. Joyce Messua vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen rüttelte die Zuhörer mit ihrer Schilderung des Klimawandels regelrecht auf. Wie tragisch die angesprochene Liste mit all den Folgeerscheinungen wirklich ausfallen wird, steht aber erst am 9. August fest. Dann nämlich will der Weltklimarat seine Zusammenfassung des aktuellen Forschungsstandes über den Klimawandel der Öffentlichkeit präsentieren und in einer Art Kurzfassung auch eine Handlungsgrundlage für Politikerinnen und Politiker in aller Welt erarbeiten. Die Chancen dafür, dass die politischen Entscheidungsträger in Sachen Klimawandel nun endlich doch abseits aller ideologischen Abgrenzungen auf die Experten aus der Wissenschaft hören, stünden derzeit so gut wie nie zuvor, betonte der südkoreanische Wirtschaftswissenschaftler Hyesung Lee als Vorsitzender des Weltklimarates.
In the pandemic, the public has seen firsthand the critical role of science.
In der Corona-Pandemie hat die Öffentlichkeit zum ersten Mal die kritische Rolle der Wissenschaft kennen und schätzen gelernt. Angesichts der globalen Bedrohungen durch den Klimawandel schreibt die Öffentlichkeit nun der Wissenschaft eine riesengroße Verantwortung zu, mit den Herausforderungen des Klimawandels fertig zu werden. Und deshalb erwarte ich, dass die Wertschätzung für den Bericht des Weltklimarates wächst.
Decision-making will increase.
Rund 230 Expertinnen und Experten aus aller Welt beraten in den kommenden Tagen über die Inhalte des sogenannten ersten Bandes des neuen Sachstandsberichtes zum Klimawandel. Die Vorarbeiten dazu sind schon seit über 3 Jahren im Gang. Hyesung Lee.
We did not expect then pandemic, global lockdown, economic collapse.
Von einer Pandemie war damals keine Rede, ebenso wenig von Lockdowns rund um die Welt und wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Dieser Bericht wurde unter wirklich außergewöhnlichen Umständen vorbereitet. Außergewöhnliche Umstände, die weltweit aber auch den Fokus verstärkt auf die, wie es hieß, katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels richten. Das sei auch bitter notwendig, sagt einer, der seit der Gründung des Weltklimarates im Jahre 1997 dort mitarbeitet, Peter Ritalas, Generalsekretär der World Meteorologic Organization, der Weltwetterorganisation. Am Anfang war das sehr frustrierend zu sehen, wie wenig Einfluss wir Wissenschaftler auf politische Entscheidungen nehmen konnten. Europäische Länder, ja, die haben ein wenig auf uns gehört, aber das weltweite Interesse war nicht besonders groß. Doch genau das, so die Hoffnung, soll sich nun ändern. Der erste Band des Sachstandsberichtes, den der Weltklimarat bis zum 9. August erarbeitet, soll ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg sein.
Thomas Wagner berichtete vom Start der Sitzung des IPCC, des Weltklimarats. Den gibt es schon seit über 30 Jahren. Inzwischen hat sich schon ein weiteres weltweites Problem aufgetan. Die Artenvielfalt schwindet. Dazu arbeitet der IPBES seit 9 Jahren der Weltbiodiversitätsrat. Diese IPs, Intergovernmental Panels, ich würde es mal als zwischenstaatliche Ausschüsse übersetzen, die sammeln, was es an neuen Wissenschaftserkenntnissen gibt und sie beraten damit die Politik. Es gibt noch ein drittes Problemfeld, wo es Ambitionen gibt, da sollte global dran gearbeitet werden, und das sind Chemikalien. Eine Gruppe von Wissenschaftlern fordert, dass es so wie für Klima und Biodiversität auch einen Weltchemikalienrat geben sollte.
Global. Das Gespräch.
Rolf Altenburger, Sie leiten am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung den Themenbereich Chemikalien in der Umwelt und Sie befürworten so einen Weltchemikalienrat. Lassen Sie uns zuerst mal klären, welche Chemikalien sind da gemeint? Ist das das Triclosan in meiner Zahnpasta oder wir haben hier im Südwesten das Problem mit PFC-belasteten Äckern oder ist es die wirklich große Katastrophe im Chemiewerk? Über was reden wir?
Wir reden über, wenn man sozusagen die Register, die es weltweit von Chemikalien, die wirtschaftlich im Handel sind, von etwa 350.000 verschiedenen chemischen Strukturen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was menschlicher Erfindungsgeist schon so produziert hat und was man vergegenwärtigt, wenn man sich überlegt, dass diese Stoffe ja in der Umwelt oder im Menschen, im Biota sich ja auch noch umwandeln und nicht alleine, sondern als Mischung auftreten. Die Erwartung ist heutzutage auch, dass wir keine unerwünschten Wirkungen haben. Hier allerdings sind wir schlecht aufgestellt, da wir, wie Sie ja auch selber im Beispiel PFCs genannt haben, uns eher daran gewöhnt haben, so einen Stoff des Monats, hier ein Problem, da ein Problem, dann zu thematisieren, wenn es auftritt. Das ist aber natürlich kein sehr rationales Vorgehen, gerade bei Chemikalien nicht, die wir ja anders als etwa ein VW nicht zurückrufen können, wenn sie einmal in der Umwelt angelangt sind.
Wir reden also von der gesamten Palette, eine Vielzahl an Stoffen, eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Soll dann so ein Weltchemikalienrat dafür sorgen, dass wir möglichst verantwortungsvoll damit umgehen?
Der soll Verschiedenes. Der soll sozusagen einerseits mal die Abdeckung der Stoffe, mit denen wir uns beschäftigen, systematisieren. Bisher ist das eher sozusagen zufällig und getrieben durch Probleme, die zufällig entdeckt werden. Der soll nach vorne schauen und sozusagen identifizieren, wo sind eigentlich die Handlungsbedarfe im Hinblick auf zukünftig verstärkt auftretende Probleme. Und der soll die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik anders organisieren, also sozusagen mehr wissenschaftsgetrieben als durch Politik alleine getrieben.
Wir haben ein Chemikaliengesetz, wir haben die REACH-Verordnung auf EU-Ebene, wir haben zahlreiche internationale Abkommen zu FCKW, zu gefährlichen Abfällen, zu Quecksilber. Da sollte man doch eigentlich meinen, es ist alles geregelt.
Man kann sogar den Eindruck kriegen, dass zumindest in Europa wir im Chemikalienbereich fast überreguliert sind. Also gerade auf der europäischen Ebene, die auch sehr maßgeblich ist, haben wir 40 verschiedene Regelungen, die sich um Stoffe drehen. Allerdings muss man sozusagen die Limitationen sehen. Und ich will das an einem Beispiel deutlich machen. Sie können einen Stoff wie Triclosan, um mal einen Namen zu nennen, regeln. Sie finden aber für denselben Stoff verschiedene Regelungen, je nachdem, welche Anwendungszweck wir verfolgen. Also Zahnpasta anders als Biozid, anders als Pflanzenschutzmittelwirkstoff und so weiter. Und das heißt, Sie finden für einen Stoff mehrere Regelungen und niemals eine Regelung für eine Mischung, die aber in der Umwelt auftritt und auch beim Menschen auftritt und die damit eigentlich bewertungsrelevant wäre. Und das heißt, wir haben uns gewöhnt, historisch entwickelt, Stoff für Stoff für Stoff und für jede Anwendung spezifisch zu entwickeln. Und das halten wir für nicht mehr zeitgemäß.
Wir haben international das UN-Umweltprogramm, die Weltgesundheitsorganisation. Das sind verschiedene Gremien, die sich schon um den Bereich Chemikalien und Abfall kümmern. Was kann so ein Weltchemikalienrat da anders machen, besser machen?
Wenn wir über globale Chemikalienpolitik reden, geht es natürlich auch um Fairness im internationalen Maßstab. Nicht? Wir haben ja historisch sehr viele Beispiele, wo Stoffe sozusagen in hochregulierten Ländern eingeschränkt bis gar verboten wurden und dann durch die Ungleichheit an Information, an Regulation in anderen Teilen der Welt dennoch zum Einsatz kamen. Und das ist natürlich auch eine Dimension von Fairness, von Informationsaustausch, die so ein Weltchemikalienrat adressieren kann. Nicht? Sharing of data, sharing of information, sharing of knowledge. Da geht es ja darum, das Wissen etwa über hormonähnliche Wirkungen oder Plastikabfälle, ist ja zurzeit sehr diskutiert, wo sozusagen ein rechtzeitiger Informationsaustausch allen Ländern die Möglichkeit geben würde, informiertere Entscheidungen zu treffen.
Okay, Fairness, Informationsaustausch, aber nehmen wir mal zum Beispiel PCB, polychlorierte Biphenyle, eine besonders langlebige Stoffgruppe, die wurden in der Elektroindustrie genutzt, im Anstrich, im Kunststoff, die sind weltweit längst verboten, aber sie werden heute noch in Eisbären in der Arktis gefunden. Also die holt doch da auch kein Weltchemikalienrat mehr raus, sprich, kann so ein globales Gremium überhaupt noch was retten?
Naja, ich sagte schon, wir können nicht erwarten, dass wir Stoffe wie ein anderes Produkt einfach zurückrufen können in die Werkstatt. Insofern, da ist die Auskunft nein. Da können wir nur zuschauen, was passiert. Das PCB-Beispiel ist ja ein sehr schönes dafür, dass Stoffe auch deswegen ein globales Problem werden, weil sie sich global verteilen. Was wir daraus lernen müssen, ist prospektiv Einschätzungen zu treffen. Also bevor wir Stoffe in den Handel bringen, müssten wir eigentlich schon eine gute Abschätzung haben, wie sich diese Stoffe in der Umwelt verhalten. Und da müssen wir hin. Und dazu braucht es einer wissenschaftsgestützten Steuerung, die sagt, hier und da und das wären Grenzen, auf die man in der Stoffentwicklung achten sollte.
Es gibt einen Aufruf zur Gründung eines Weltchemikalienrats, den haben inzwischen schon rund 1700 Wissenschaftler unterzeichnet aus 80 Ländern. Wie läuft das Prozedere denn da jetzt weiter? Man kann ja nicht mal eben sagen, kommen wir gründen einen Weltrat.
Die UNEP, also die Umweltorganisation der UN, die trifft sich einmal im Jahr, jetzt wieder das nächste Mal im Februar nächsten Jahres, und sie wird darüber beraten, wie sie dem Chemikalienthema als drittem Thema neben Klima und Biodiversität begegnen will in Zukunft. Und dazu gibt es Optionen. Und eine Option, die auf dem Tisch liegt, ist so ein Intergovernmental Panel zu gründen. Und dafür haben wir im Grunde Bereitschaft und auch Perspektiven erklärt. Was muss es geben? Was muss man tun? Worauf müsste man achten, wenn man so etwas haben will? Und das heißt, schon im Februar, wenn genügend politischer Wille organisiert wird, international, könnte es die Einrichtung eines solchen Rates geben oder eben auch nicht.
Besten Dank, Dr. Rolf Altenburger, für die Einschätzungen. Der Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung plädiert für einen Weltchemikalienrat, um wie bei Klima und Biodiversität das nächste globale Problem anzugehen. Die Bundesregierung musste ja bei ihrem Klimaschutzplan eine gute Schippe drauflegen. So hat es das wegweisende Urteil des Bundesverfassungsgerichts gefordert. Und womit man richtig gut CO2 einsparen kann, das sind die erneuerbaren Energien. Also hätte man am besten da auch eine gute Schippe draufgelegt. Ungeschickt ist, dass dieselben, die jetzt mehr Klimaschutz umsetzen sollen, in der letzten Legislaturperiode schon die ganze Zeit bei den Erneuerbaren mehr mit dem Bremspedal gearbeitet haben. Der Bundesverband Windenergie hat jetzt für dieses Jahr Halbzeitbilanz gezogen und Ausbauzahlen veröffentlicht für Windräder an Land. Gaspedal ist das immer noch nicht. Martin Polanski berichtet.
Das Jahr hat gut begonnen für die deutsche Windbranche. Das zeigen die neuesten Ausbauzahlen. Demnach ist in den ersten 6 Monaten dieses Jahres eine Nettoleistung der Windräder an Land von rund 830 Megawatt hinzugekommen. Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 entspricht das einer Steigerung um knapp 2/3. Für das gesamte Jahr 2021 rechnet der Verband mit einem Nettozubau von bis zu 2,5 Gigawatt an Leistung. Das ist immer noch deutlich weniger als in den Spitzenjahren zwischen 2014 und 2017. Der Präsident des Bundesverbandes Windenergie, Hermann Albers.
Wir sind natürlich zufrieden damit, dass wir aus der tiefsten Krise wieder einen Anstieg erleben. Aber wir können auch nur eins festhalten. Es ist immer noch nur die Hälfte des Zubaus, den wir 2015, 16, 2017 in Deutschland bereits erreicht hatten. Und unstrittig ist auch, Es wird mehr ökologischer Strom, mehr erneuerbarer Strom aus Windkraft gebraucht. Und in Prozent gesprochen kann man sagen, wir müssen den Zubau aus 2021 in den kommenden Jahren noch einmal verdoppeln.
Albers beklagt, dass viele Bundesländer nach wie vor zu wenig Flächen für Windräder bereitstellen würden. Das gelte insbesondere für Bayern und Baden-Württemberg, zwei Länder, in denen vergleichsweise wenige Windräder stehen, weil der Süden bislang insbesondere auf den Ausbau der Photovoltaik gesetzt hat. Am meisten neue Windanlagen hinzugekommen sind in Niedersachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Das Nord-Süd-Gefälle wird damit eher größer als kleiner. 2018 und 2019 war der Ausbau der Windräder eingebrochen, weil neue Anlagen durch das zuvor eingeführte Ausschreibungsverfahren nicht mehr so lukrativ sind wie früher. Zum anderen klagen vielerorts Bürgerinnen und Bürger gegen neue Windräder. Einige Bundesländer planen nun, bestimmte Waldflächen neu oder verstärkt für den Bau von Windrädern bereitzustellen, so etwa Niedersachsen, Baden-Württemberg und auch Bayern. Rund die Hälfte des Waldes in Deutschland gehört Ländern, Kommunen oder dem Bund.
Windkraft im Wald, von Naturschützern wird das oft kritisch gesehen. Das grün-schwarze Baden-Württemberg hat jetzt allerdings auch vor, beim Wind aufs Gas zu treten und Fläche im Staatswald dafür zu vermarkten. Im Vermarkten von Natur, da ist Australien ganz groß. Mit dem Great Barrier Reef haben sie ja auch richtig was zu bieten. Touristisch zieht das berühmte Korallenriff, aber es ist in Gefahr. Der Konflikt hier, Bodenschätze fördern oder Natur schützen. Lena Bodewein berichtet, warum das einzigartige Naturwunder dann doch nicht auf der Liste der gefährdeten Welterbestätten gelandet ist.
Die Besucher auf dem Boot machen sich zum Tauchgang bereit. Es ist etwas windig und wellig über dem Great Barrier Reef. Aber das schreckt Jakob Sprickerhof nicht ab.
Oh, es ist einfach toll hier. Die Fische, man schwimmt wie im Aquarium. Es ist das zweite Mal, dass ich hier schnorkle. Einfach großartig.
Aber wie lange noch?
Also das Riff hat Probleme. Die Korallen sterben. Ja.
Drei heftige Korallenbleichen innerhalb der vergangenen 5 Jahre haben dem größten Korallenriff der Welt hart zugesetzt. Dazu Wirbelstürme und Befall durch den Dornenkronenseestern. In vielen Bereichen stehen nur noch bleiche Geisterkorallen. Die Farbe der Lebewesen ist verschwunden. Abgebrochene Äste der Korallen bedecken den Meeresboden. Im jüngsten Bericht zur Gesundheit des Riffs 2019 war sein Zustand schon von schlecht zu sehr schlecht herabgestuft worden. Und zwar sei das in großen Teilen vom Klimawandel hervorgerufen, hieß es schon damals. Professor Terry Hughes, einer der wichtigsten Korallenforscher Australiens, meinte dazu:
Our Australian government still supports the expansion of the fossil fuel.
Unsere Regierung unterstützt immer noch den Ausbau der fossilen Brennstoffindustrie. Neue Kohleminen, mehr Fracking von Methangas, Kohleflözgas, überall in Australien. Für mich ist das ein komplettes Politikversagen in der Verantwortung für das Great Barrier Reef.
Auf der einen Seite gibt der offizielle Riff-Gesandte der Regierung, Warren Ensch, auf seiner Website an: Wir sind die besten Riff-Manager der Welt. Wir werden global als solche anerkannt. Auf der anderen Seite ist Australien der größte Exporteur von Kokskohle weltweit. Auch Gas und Thermalkohle stehen weit vorne auf der Exportliste. Bodenschätze feuern die Wirtschaft an. Das Riff aber auch, kontern Umweltschützer wie Wendy Tubman. Das Great Barrier Reef bringt nach einer Erhebung einer Beraterfirma Jobs für 64.000 Menschen und Einnahmen von 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Und zwar für immer, jedes Jahr. Nicht nur bis der Preis fällt oder wir aufhören, Kohle abzubauen, sondern für immer.
Es wäre fahrlässig und wirtschaftlich dumm, das zu riskieren.
Bisher hat sich Australiens Regierung nicht auf irgendwelche Zeitpunkte für ihre minimalen Klimaschutzziele festgelegt. Die UNESCO hatte nun beantragt, das riesige Ökosystem des Great Barrier Reef offiziell auf die Liste des gefährdeten Welterbes zu setzen, denn sie sei zutiefst besorgt über den Zustand des seit 40 Jahren als Weltnaturerbe gelisteten Riffs. Als wichtigster Grund dafür wurde wiederum explizit der Klimawandel genannt. Grundlage waren zahlreiche wissenschaftliche Erhebungen. Das war eine Empfehlung, die Riffforscher aus aller Welt ausgesprochen haben. Millionen Australier haben sie unterstützt. So Imogen Zethoven, Meeresaktivistin und Umweltberaterin im Namen der Organisation Fight for Our Reefs. In einer diplomatischen Kuschelkampagne hat Australiens Regierung sich bemüht,
die Mitglieder des Welterbekomitees davon zu überzeugen, das Riff nicht als gefährdet einzustufen. Tauchgänge für Botschafter zu den schönsten Stellen des Riffs gehörten dazu. Die politische Lobbyarbeit hat gewirkt. Mit 12-9 Stimmen hat das Welterbekomitee den Antrag der UNESCO abgelehnt. Ein Jahr Aufschub und Zeitverlust, mehr zur Rettung des Riffs und des Klimas zu tun. Die Gefährdet-Einstufung wäre ein notwendiger Weckruf für Australiens Regierung gewesen. Wenn das Komitee das nächste Mal zusammentritt, dann bitten wir sie inständig, die Wissenschaft der Politik vorzuziehen, sagt Imogen Sethoven. Schutz und Beratung des gemeinsamen Naturerbes müssen an erster Stelle stehen.
Mit dem Weckruf und dem Aufwachen wird das dann in Australien noch was dauern. Die Zeit läuft. Aufgebraucht. Das, was uns theoretisch für dieses Jahr an natürlichen Ressourcen der Erde zugestanden hätte, das ist jetzt schon aufgebraucht. Dafür ist noch ganz schön viel Jahr übrig. Es gibt allerlei Rechnungen und Bilder, um unser Luxusleben anschaulich zu machen, zum Beispiel mit dem ökologischen Fußabdruck, den wir hinterlassen, wenn wir Auto fahren, heizen, Strom verbrauchen, in Urlaub fliegen. Das ist so der negative, mahnende Fingerzeig. Es geht aber auch positiv. Hinterlass deinen Handabdruck, sagen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen und meinen damit, geh mit gutem Beispiel voran, engagier dich für mehr Nachhaltigkeit. Stefanie Peik hat sich das erklären lassen.
Den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern, schön und gut. Allerdings gibt es da häufig Hindernisse. Wer auf dem Land lebt, will vielleicht gerne auf die Öffentlichen umsteigen. Wenn der Bus nur dreimal am Tag fährt, ist das aber erstmal kaum möglich. Johannes Küstner von Brot für die Welt will Mut machen, sich für andere Rahmenbedingungen einzusetzen. Denn jede und jeder könne Einfluss nehmen und sozusagen einen positiven Handabdruck hinterlassen. In der Schule, am Arbeitsplatz, in der Kirche, im Verein oder im Gemeinderat. Zum Beispiel für umweltfreundliche Mobilität auf dem Land.
Es gibt so schöne Modellprojekte, wo dann Vereine oder auch Kirchengemeinden Fahrgemeinschaften organisieren oder auch so Bestelltaxis. Langfristig sollte wirklich der öffentliche Personennahverkehr irgendwie ausgebaut werden. Und das sind dann vielleicht nicht die großen Linienbusse, sondern kleinere und flexibler fahrende Busse.
Unter der Internetadresse handabdruck.eu stellen die Entwicklungs- und Umweltorganisationen German Watch und Brot für die Welt viele mögliche Hebel für Veränderungen in den Bereichen Verkehr, Energie und Rohstoffe, Ernährung und Wirtschaft vor. Sie wollen Ideen verbreiten,
wie wir die Strukturen so verändern können, dass nachhaltiges Verhalten für alle einfacher wird und attraktiver oder am besten gleich zum Standard.
Am besten klappe es gemeinsam in Gruppen. Das zeigten etwa Studierende am Karlsruher Institut für Technologie. Sie schaffen Anreize, mit dem Fahrrad zur Uni zu kommen. Auf dem Campus betreiben sie Pump- und Reparaturstationen. Nachhaltigkeitsfachmann Küstner hat auch andere Vorschläge. Schülerinnen und Schüler könnten sich zum Beispiel zusammen dafür einsetzen, dass bei Klassenfahrten auf das Flugzeug verzichtet wird. Das spart CO2. Oder Bürgerinnen und Bürger könnten sich für eine Stadt ohne Werbung engagieren. Denn Werbung sei der stärkste Treiber dafür, dass wir Dinge kaufen, die wir eigentlich nicht brauchen.
Die Einnahmen, die Städte daraus generieren, sind in der Regel sehr übersichtlich. Also jede Stadt kann sich das eigentlich leisten, darauf zu verzichten. Und der Einfluss auf die Lebenszufriedenheit, also das kann man in allen Städten nachweisen, die diesen Schritt gegangen sind, der ist ganz unmittelbar. Die Leute fühlen sich einfach wohler, wenn sie nicht permanent von Werbung attackiert werden.
Für jede Idee listet die Website praktische erste Schritte auf, wie Interessierte vorgehen können. Beispielsweise, wenn sie einen Verteiler für gerettete Lebensmittel aufbauen wollen oder ein Repair-Café gründen möchten. Wer auf die Landes- oder Bundespolitik Einfluss nehmen will, habe auch da viele Möglichkeiten. Man könne Kampagnen unterstützen, wie die Agrarwende-Kampagne »Wir haben es satt«. Man könne demonstrieren gehen oder sich gezielt mit Ideen und Vorschlägen an Abgeordnete wenden. Und im Herbst ist ja auch noch Bundestagswahl. Wenn die Rahmenbedingungen passen, dann wird es auch leichter, den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern.
Ein netter Handabdruck zum Abschluss. Das war Global, das Umweltmagazin mit Alice Thielsonnen. Bleiben Sie nachhaltig.